Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Emovotion. Es ändert sich einiges in Deutschland für die Autofahrer und für die Ladeinfrastruktur.
Emovotion, der E-Mobility-Podcast. Emovotion, das sind Emotionen, Informationen und Visionen von Experten, Machern und Nutzern rund um E-Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft.
Ich bin Jerome Brunel, außerdem mit dabei Julia Maulhardt. Grüß dich, Julia. Hi.
Hallo, Jerome.
Und Jessica Reichelt. Servus.
Hallöchen.
Und heute haben wir, also Jessica und ich, festgestellt, die Welt ist wirklich furchtbar klein. Ich bin heute von Dresden zurück nach Hause gefahren und habe dann an irgendeinem Supercharger angehalten, um kurz was zu futtern und vor allem zu laden. Und wer rennt mir dann über den Weg in diesem McDonald's, 180 Kilometer entfernt von Horb? Jessica Reichelt steht plötzlich vor mir und sagt, hallo Jerömchen.
Und ignoriere mich nicht, genau.
Genau, und ignoriere mich nicht. Ich hatte sie schlicht nicht gesehen, aber manchmal ist die Welt wirklich, wirklich klein. Also
du schaust halt einfach über mich hinweg, buchstäblich.
Ja, tut mir leid. Ich bin halt wahnsinnig groß und witzigerweise hatte ich auch wirklich kurz vorher noch entschieden, einen Supercharger weiterzufahren, als ich ursprünglich geplant hatte. Ja, haben wir Glück gehabt, dass wir uns da heute getroffen haben. Aber es war kein verabredetes Treffen. Es war wirklich reiner Zufall. Es ist schon krass. Wir sprechen heute im ersten Teil, es wird einen zweiten Teil in der nächsten Folge geben, über die Änderungen, die sich ergeben dieses Jahr für die Autofahrer, für die Ladeinfrastruktur. Ja, und was es sonst so rund um die E-Mobilität gibt. Und es sind insgesamt 9 Punkte, die wir behandeln wollen. Und heute gibt's die erste Hälfte. Nächste Woche gibt's die zweite Hälfte. So haben wir es zumindest geplant. Und wir fangen an mit A4. Und jetzt werden viele sagen, A4, ich kenne K4, aber A4 sagt mir nix. A4, das steht für Alternative Fuels Infrastructure Regulation. So, mein Englisch ist wieder mal fantastisch. Also alternative Regulation für die Infrastruktur von Ladeinfrastruktur. Darum geht es. Da soll sich ein bisschen was ändern. Und wir haben mal drauf geguckt, was sich da ändern soll. Ich glaube, wir werden dann nicht allzu viel davon merken, Julia, was die Änderung betrifft. Das betrifft vor allem Umrüstungen teilweise, aber auch, wenn ich irgendwo eine Ladesäule hinstellen möchte, worauf ich da achten muss, ne? Mehr oder weniger.
Ja, also diese englische Abkürzung gab es ja früher mal in Deutsch. Das war nämlich die Ladesäulenverordnung. Ich glaube, da kennt der ein oder andere die vielleicht noch ein bisschen besser. Aber da wir ja alles im EU-Raum zusammenfassen und auch einheitlich machen, was ja auch erstmal gut ist, gibt es natürlich erstmal für alle die gleichen Änderungen. Also was heißt für alle? Nämlich die Ladeinfrastruktur aufbauen. Also wir drei werden das jetzt nicht tun, habe ich zumindest nicht in diesem Jahr vor. Und muss da tatsächlich irgendwie nicht groß was beachten, was im öffentlichen Raum passiert. Aber das Thema ist natürlich, dass Ladepunkte sozusagen wie der Standort, Steckertyp, Zugangs- und Zahlungsbedingungen sowie Verfügbarkeit oder der Ladepreis sozusagen ja alle gleich sein müssen. Also wir haben das ja schon gehabt, an verschiedenen Superchargern tauerten ja plötzlich irgendwelche Displays auf. An manchen Ladesäulen gab es dann plötzlich auch eine Bezahlmöglichkeit sozusagen mit EC-Karte oder was auch immer. Genau, und diese Daten müssen jetzt in einem bestimmten Format, dem DATEX-2-Format, zur Verfügung gestellt werden oder an zentrale Plattformen übermittelt werden, die dann sozusagen uns als Nutzern dann auch wieder zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, wir sehen dann in unserer App oder wo auch immer wir gucken, was an diesem Ladepunkt dann bereitgestellt wird für uns.
Das heißt, wir können dann zum Beispiel sehen, ist der Ladepunkt frei oder nicht, was kostet es dort und so weiter und so weiter. Und das muss eben zur Verfügung gestellt werden. Interessant finde ich aber auch, dass ab dem 8. Januar, nicht ab dem 7., ich habe den 9., ab dem 8. Januar, müssen die Ladesäulen in der Lage sein, dieses Plug-and-Charge anzubieten. Das heißt, dass ich einfach nur meinen Ladestecker anstecke, das Auto kommuniziert mit der Ladesäule, die Ladesäule weiß, wer ich bin, ich muss keine Karte mehr dran halten und fertig. Das, was wir vom Supercharger seit 10 Jahren, 15 Jahren kennen, soll jetzt an alle Ladesäulen kommen. INBW, weiß ich, macht das ja zum Teil schon an manchen Ladesäulen. Tesla macht das schon lange, aber das muss dann eben auch in allen Ladesäulen dann der Fall sein. Das heißt aber auch, dass Tesla dafür sorgen muss, zum Beispiel, dass an den Superchargern, den man ja auch als Nicht-Tesla-Fahrer andocken kann, dann eben auch diese Daten zur Verfügung stellt, sodass man nicht da immer in der App rummachen muss.
Aber das betrifft, soweit ich das gelesen habe, ja nur die AC-Ladepunkte. Also ein Supercharger ist doch dann gar nicht betroffen,
stimmt,
wenn ich mich jetzt nicht irre.
Stimmt, du hast vollkommen recht. Es geht um die AC-Ladepunkte und nicht um die DC-Ladepunkte. Das habe ich übersehen. Du hast vollkommen recht. Aber ist auch interessant, weil es gibt ja ganz viele in der Stadt zum Beispiel, wenn ich nach Stuttgart fahre und laden möchte, und das möchte ich ganz gerne, wenn ich in Stuttgart bin, weil dann habe ich nämlich gleichzeitig einen kostenlosen Parkplatz, dann ist es natürlich praktisch, wenn die NBW-Säule sagt, ach, den kenne ich ja schon, den Brunel, naja gut, der lädt wieder, und dann berechnen wir ihm dafür das Geld. Und ja, das ist eigentlich ganz praktisch. Jetzt fragt sich man natürlich nur, der Herr Brunel, müssen das auch die Ladestationen unterstützen, die schon aufgestellt sind, oder gilt das für die neuen?
Hier steht alle neu zu.
Das heißt also, die Alten, die müssen es nicht können, die Neuen aber schon. Das ist schade, aber vielleicht rüsten die ja nach und nach nach, so dass es dann irgendwann alle können. Das wäre natürlich schön, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, das nervt halt schon, dass man immer nach seiner Ladekarte kramen muss und so weiter und so weiter.
Na, das wird mich dieses Jahr tatsächlich auch das erste Mal wieder nach 8 Jahren, glaube ich, befassen, weil ich ja jetzt ein zweites E-Auto sozusagen unter meinem Beritt habe. Mhm. Und da gibt es dann eine Ladekarte für. Und das war ja im Moment sehr angenehm mit dem, ich sag mal, sogenannten Plug-and-Charge von Tesla. Also im Steckereien glücklich sein war es immer. Und jetzt muss ich tatsächlich wieder frierend an einer Ladestation was bestätigen und registrieren und keine Ahnung was. Also das wird mich etwas zurückwerfen, aber deshalb freut es mich umso mehr, dass auch bei diesen AC-Säulen für mich der Vorteil ist, dass es dann tatsächlich diese Plug-and-Charge-Geschichte gibt. Aber naja, ich sag mal so, wer bis zum 7. Januar noch was installiert, der hat die alten Bedingungen. Ab dem 8. gilt es dann eben tatsächlich für alle AC-Säulen. Also da muss man es gucken, wie viel neue es gibt, und unterscheiden sich dann die neuen und alten vom Aussehen und woran erkennt man das eigentlich? Also das wird in der Praxis nochmal ein bisschen spannend. Die Frage ist mal an euch oder in die Runde, wie oft ladet ihr AC? Also ich lade ja nur an den Superchargern bisher, und an euch die Frage, du hast ja eben schon mal gesagt, Jerome, aber auch bei Jessica würde es mich mal interessieren, wie oft ihr AC ladet.
Also ich lade schon auch AC und auch gar nicht wenig AC, aber nicht an öffentlichen Ladepunkten, sondern an ja quasi privaten, also Arbeit und so. Und die sind ja davon dann nicht betroffen.
Mhm. Ja. Wobei ich mich halt auch frage, wenn die Ladestationen das können, müssen diese AC-Ladestationen, dann wirkt sich das, denke ich, aber auch auf den Preis dieser Ladestation aus. Also die Technik muss ja verbaut werden, die muss funktionieren, die muss auch einen Kontakt hergestellt bekommen zum Internet. Das kostet auch Geld. Ich weiß nicht, wie sie es dann machen, ob sie es dann über eine SIM-Karte machen, über Mobilfunk oder wie sie das dann machen möchten. All das kostet aber Geld. Ich kann mir vorstellen, dass das erstmal die Ladekosten vielleicht ein bisschen verteuert.
Kann passieren. Die Frage ist, was jetzt so die, naja, nicht die Margen der Hersteller machen, die ja die Geräte sozusagen doch auf den Markt bringen und jetzt schon produziert haben. Es gilt zwar ab dem 8. Januar, ist aber schon ein bisschen länger bekannt, also so, dass sich die Hersteller da auch drauf einrichten konnten. Deshalb weiß ich nicht, inwieweit natürlich das auch den Preis nach oben treiben wird, aber die Frage ist, wie viel Marge hatten sie jetzt schon, und wie bei der Gastronomie und der 7% und 19%, geben sie das dann wieder an die Kunden weiter oder eben auch nicht? Ne? Ist ja hier auch die Frage, geben sie dann im Prinzip die teureren Kosten in Strom weiter oder eben nicht?
Die Frage ist aber auch, ob überhaupt noch viele AC-Stationen aufgebaut werden. Weil ich so ein bisschen den Trend sehe, dass der Ausbau von AC-Ladestationen gar nicht so stark ist. Das ist jetzt gefühlt von mir, ich habe jetzt keine Zahlen, sondern dass die Leute eher oder die Firmen eher DC-Stationen auch in der Stadt aufbauen. Gerade jetzt zum Beispiel bei Lidl, bei Kaufland, bei Aldi, was es da sonst gibt, Edeka und so weiter und so weiter. Da findet man ja meistens, nicht immer, aber meistens Schnellladestationen. 50 kW aufwärts. Da ist halt die Frage, ob überhaupt noch AC-Stationen neu aufgestellt werden in großen Mengen. Ich habe nämlich das Gefühl, dass die nicht mehr so wahnsinnig viel aufgestellt werden. Weiß nicht, ob ihr das auch so seht.
Also in der Stadt wird sicherlich, also da, wo man lange Verweildauern hat, wo man den Leuten das auch zugutekommen lässt, oder jetzt zum Beispiel auch in Quartieren, wo es ja jetzt bisher keine Ladeinfrastruktur gibt, also das Parken an der Laterne sozusagen ermöglicht. Da wird sicherlich AC aufgebaut. Das ist jetzt auch ein neuer Sprung sozusagen. Ich denke auch, dass die Orte, die längere Aufenthaltsqualitäten einfach haben, mit AC weiterhin bestückt werden tatsächlich. Oder auch das Übernachtladen in Wohnquartieren, wie gesagt, passieren kann mit unter 50 kW und AC. Da wird sicherlich nochmal ein Gamechanger sein.
Aber das funktioniert ja oftmals nicht, weil ja oft die Ladezeit begrenzt wird auf 4 Stunden und man dann wieder abstecken muss. Also ich komme abends um 20 Uhr von meiner Arbeit nach Hause, muss dann nachts um 12 dann nochmal in mein Auto gehen, um das nochmal auszustecken. Wobei ich glaube, ENBW macht das nachts nicht mehr, glaube ich. Wie das mit den anderen ist, weiß ich nicht. Aber das ist ja auch so ein Problem, ne? 4 Stunden, dann ist Schluss. Beziehungsweise muss ich halt zahlen, wie blöd.
Das hat Berlin tatsächlich jetzt vor, dass die im Prinzip genau diese Nachtsgeschichten ohne Blockiergebühr beziehungsweise dann eben auch ohne Parkscheibe, also mit Parkscheibe, aber dann eben über, weiß ich nicht, 8 oder 10 Stunden machen. Das gab es sozusagen als Neuerung letztes Jahr schon. Finde ich auch sinnvoll. Also wer steht um 2 Uhr nachts auf und fährt sein Auto da weg? Also vor allen Dingen, wer kommt dann auch? Also ne, das ist ja die nächste Frage.
Dann gibt es eine neue Regelung, nämlich dass bisher, wenn man was tauschen musste an den Geräten, dass man das ja sozusagen wieder neu zulassen musste. Jetzt ist es so, dass wenn man nur Kabel, Stecker und ähnliches austauscht, das eben nicht mehr als umfassende Erneuerung gilt. Das heißt, es muss dann wahrscheinlich dann auch nicht mehr zugelassen werden extra, was ja immer viel Zeit gekostet hat.
Ja, im Prinzip musst du fast die komplette Ladeinfrastruktur dahin bauen, damit du da quasi ja in diesen Topf fällst und quasi wirklich dann umfassend was machen musst. Die wollen natürlich zusätzliche Ladeinfrastruktur fördern und da hilft es natürlich keinem, wenn in Anführungsstrichen ein kleines Teil getauscht wird und derjenige dann quasi einen Riesenaufwand in der Investition hat. Dann baut er das wahrscheinlich ja, nicht allem, so häufig um.
Ja, vor allem, es wird ja vieles beschädigt. Also so ein Ladestecker geht schnell mal kaputt. Oder es wird mal wieder eins durchgeschnitten, ein Ladekabel und so weiter. Und da muss man, soweit ich weiß, dann jedes Mal das wieder komplett neu zulassen. Und das hat einfach viel, jetzt mal abgesehen von den Kosten, aber es hat einfach viel Zeit gekostet. Ne? Es muss ja jemand dann kommen, das kontrollieren, was weiß ich. Das hat einfach viel Zeit gekostet. Das wird es in Zukunft wohl nicht mehr geben, wenn ich das richtig verstanden habe. Dann geht's weiter mit den Ladepunkten mit weniger als 50 kW. Wir wissen ja, als wir angefangen haben mit der Elektromobilität, da war 50 kW Schnelllader. Heute ist 50 kW ein Schnarchlader mittlerweile. Die sind wirklich ätzend. Die stehen zum Beispiel bei Kaufland bei uns in Horb und die können nicht mal 50 kW, sondern ich habe da maximal 20 kW gesehen.
Wenn sie denn überhaupt funktionieren, ich erinnere mich an unseren letzten Ausflug dahin.
Die funktionieren nämlich sehr oft nicht. Das ist auch ein großes Problem bei Kaufland, je nach Ladesäule. Jedenfalls müssen die nicht automatisch nachgerüstet werden, wenn sie vor dem Inkrafttreten von A4 errichtet worden sind. Das ist aber eigentlich eine Regelung, die mir nicht gefällt, weil ich hätte gerne, dass sie erneuert werden, dass sie auf den Müll kommen und da richtige Geräte hinkommen, die auch anständig laden können mit einer höheren kW-Zahl und vor allem die auch zuverlässig sind. Also da müssen sie im Moment nicht tauschen. Das ist gut für die Anbieter, die nicht viel Geld investieren wollen, sondern einfach was anbieten wollen, damit sie was anbieten. Für uns ist es eher schlecht, weil in Horb zum Beispiel, ich lade gerne am Charger von Kaufland. Der ist aber in, sagen wir mal, 40% der Fälle funktioniert er einfach nicht. Und CCS lädt damit maximal 20 kW, so dass ich dann eben doch AC nehme, weil es günstiger ist und sowieso nicht viel langsamer ist als CCS. Da könnte man mal was machen. Hallo Kaufland, mach da mal was. So. Dann gibt's außerdem einen interessanten Punkt, nochmal mit den 50 kW, dass es keine verpflichtende Nachrüstungspflicht gibt, wenn sie nicht entlang des TENV-Netzes liegen. Jetzt muss man natürlich wissen, was ist das TENV-Netz? Das ist sozusagen ja die Autobahn, ne? Also die Stromautobahn.
Naja, das ist im Prinzip das Netz, was transeuropäisch ist. Also das ist ja Trans-European Networks, kurz TEN. Im Prinzip der Beitrag zur Europäischen Union, damit man im Prinzip diese wirtschaftlichen Bewegungen überhaupt hat, entlang von verschiedenen Routen. Routen. Also wenn wir über die Autobahn sprechen, ist es eher, die Autobahn hat ja auch immer eine europäische Nummer, also nicht nur die A7 oder die A2, sondern es ist ja dann die E irgendwas. Und genauso, das ist im Prinzip das Netz, was hier gemeint ist.
So, und wenn es an diesem Netz dran ist, dann muss getauscht werden, wenn nicht, dann halt nicht. Also Kaufland muss nicht wechseln. Die liegen da. Ja,
aber an der 7 dran. Und an der A2 so. Muss es tatsächlich gemacht werden.
Ja, genau. Gut. Und das machen die aber, glaube ich, sowieso, weil sie ja was verkaufen wollen an Strom. Und je schneller die Dinger sind, desto mehr Strom können sie auch verkaufen. Gerade an den Autobahnen, wo ja durchaus die Ladeinfrastruktur, anders als an anderen Standorten, ja durchaus heftig genutzt wird.
Naja, da möchte ich aber auch nicht übernachten und da möchte ich mein Auto nicht 8 Stunden stehen lassen. Und das, was du vorhin als 50 kW Schnarchlader betitelt hast, beziehungsweise früher schon als Schnelllader, kenne ich noch mit Schnellladung unter 11 kW und Schnellstladung war dann 22, das war schon richtig heftig. Ja. Also wir reden heute über 300, 350 so in der Gegend oder bei LKWs übers Megawatt-Charging. Ja. Da sind wir ganz weit in anderen Dimensionen und was ja auch gut ist. Also wir kennen den Fortschritt und wir wissen ganz genau, dass auch so eine Ladesäulenverordnung oder so jetzt die A4 dazu beiträgt, dass es ja besser und schneller wird. Also das ist ja der Hintergrund dieser A4, warum jetzt auch diese Änderungen in Kraft treten.
Wobei ich ja jetzt dann eine Lanze brechen muss mal für diesen Bestandsschutz, den die da reingebaut haben, weil ich habe ja so ein altes Auto, wir wissen ja, mit CHAdeMO und mit einphasigem Laden. Und meine Sorge ist nämlich immer, wenn so alles erneuert wird, ich sehe es zum Beispiel auch an diesem Supercharger, wo wir uns getroffen haben, Jerome. Mhm. Da steht nämlich auch, ich glaube, in der Allego-Säule ist es, wenn ich mich richtig erinnere. Und die hat jetzt seit, ich glaube, 2 Jahren keinen CHAdeMO-Anschluss mehr, weil die ist halt getauscht worden und CHAdeMO braucht halt kein Mensch mehr. Richtig. Und der Aldi hier um die Ecke hat seine Ladesäule komplett abgebaut. Also ich finde es schön, dass es da irgendwie so eine Art Bestandsschutz gibt in dieser A4-Geschichte.
Wo lässt du jetzt noch CHAdeMO bei dir zu Hause? Gar nicht mehr.
Ja, Kaufland.
Wenn es funktioniert.
Wenn es funktioniert. Wobei, also unser Kaufland ist da scheinbar ein bisschen konsequenter als beim Giro.
Ja. Okay, also ich bin auch für den Bestandsschutz, weil wir die Abfrage nochmal machen wollen. Also für mich ist es einfach wichtig, dass das Geld dann nicht in einfach nur ich tausche an einem Punkt ausgegeben wird, sondern dass das, was da ist, einfach genutzt wird. Das funktioniert ja. Also im Normalfall funktioniert es. Und dann investieren die Ladeinfrastruktur aufbauenden Unternehmen tatsächlich auch in neue Dinge und lassen die alten einfach laufen. Also wie oft sehe ich noch irgendeine Bürgermeistersäule, die einfach gar keine Abrechnung hat, wo man einfach hinfahren kann, sich anstöpseln kann und dann ist gut. So, also die haben ja auch noch ihre Berechtigung. Die sind ja auch aus einer Zeit irgendwie, ne, anno tuck, noch vor der Ladesäulenverordnung, weil man einfach gar nicht abrechnen konnte und wollte. Und das ist doch auch in Ordnung, wenn man da sozusagen den Strom dann nochmal rausgibt. Und die laden ja meist auch nicht schnell. Also insofern, die Kosten, die da entstehen, sind ja meist sehr überschaubar.
Okay, kommen wir mal vom A4 zum EPBD. EPBD steht für Energy Performance of Buildings Directive. Da geht es um das Laden zu Hause bzw. an Gebäuden. Da soll sich auch ein bisschen was ändern, beziehungsweise so sind alle Mitgliedstaaten verpflichtet, ihre Bauvorgaben bis Mai 2026 so anzupassen, dass Neubauten und umfassend sanierte Gebäude ausreichend für Ladeinfrastruktur vorgerüstet sind. So, also es soll einfach dafür gesorgt werden, dass es Ladeinfrastruktur eben an Gewerbestandorten und Wohnungen gibt und zumindest, dass es vorbereitet ist. Ja, also das muss nicht direkt gebaut werden, aber wenn ich dann als Mieter sage, so, jetzt möchte ich gerne mir eine Ladesäule in die Garage bauen, die ich gemietet habe, da muss es eben die Möglichkeit geben, das möglichst einfach zu machen, weil es eben einfach schon vorbereitet ist. Das ist eine schöne Sache, wie ich finde.
Ja, auf jeden Fall, weil die Gebäude, also das ist ja eine EU-Richtlinie und das, was sozusagen die deutsche Fassung ist, ist das GEIG und das WEMOG. Also das Wohnenergie-Gesetz. Also das schneiden wir bitte raus.
Nix da.
Und das GEIG, nämlich das Gebäude-Elektromobilitäts-Infrastrukturgesetz. Tschakka. Das sind die Pendants sozusagen, die in Deutschland sozusagen diese Richtlinie betrachten. Und das bedeutet einfach, wie, dass wir es allen Leuten einfacher machen, die zur Miete wohnen, die Nutzer des Gebäudes sind, ohne Eigentum zu haben. Wie oft haben wir die Thematiken gehabt? Ja, ich würde ja gerne zu Hause laden, aber ich kann nicht. Also ich würde ja gerne elektrisch fahren, aber ich habe keine Lademöglichkeit und mein Vermieter will das auch nicht. Also im Prinzip, da gibt es tatsächlich jetzt auch den Zwang, da was tun zu müssen. Natürlich auch, wie bei diesen A4-Geschichten eben auch, wenn man natürlich neu baut oder umfangreiche Sanierungen vornimmt. Also nicht, wenn ich einfach mal die Außenfassade verändere in Mintgrün oder was, dann greift das nicht. Aber wenn ich eben umfassend saniere oder eben neu baue, dann müssen die Projektentwickler das mitdenken. Ich hatte heute ein nettes Interview mit unserem heute noch aktuellen Landrat, der aber nicht mehr antritt, der auch gesagt hat, wir müssen ja mal die Projektentwickler dazu bringen, auch in Gewerbegebieten das Thema E-Lkw-Laden nach vorne zu bringen, weil die brauchen ja richtig Strom und das sollten wir von der kommunalen Seite mitdenken. Und das wird wahrscheinlich auch der Impuls für ihn gewesen sein, da mal drüber nachzudenken, dass er das jetzt auch umsetzen muss.
Absolut. Da ist, glaube ich, gar nicht mal so das Problem, direkt vor Ort eine Ladeinfrastruktur aufzubauen. Das Problem ist da eher, den vielen Strom, den man dafür braucht, da auch hinzuführen. Da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen und der E-Trucker spricht da auch immer wieder darüber. Da müssen Batterien eingesetzt werden, die zwischenspeichern. Da muss einfach viel Strom herangekarrt werden sozusagen, denn das kommt jetzt mit den LKWs tatsächlich ziemlich heftig. Da werden wir in Zukunft noch öfter drüber sprechen, weil die Julia sich ja gerade damit sehr intensiv beschäftigt. Dazu kommen wir aber ein anderes Mal dazu. So, dann gibt's aber auch noch ein paar Regelungen zum zur Solarenergienutzung, die ich aber nicht so ganz verstanden habe, Julia, wenn ich ehrlich bin. Da greift auch das ein oder andere bei Neubauten oder bei öffentlichen Gebäuden. Aber was ändert sich denn da genau?
Naja, im Prinzip ist es so eine Art Solarenergiepflicht, die jetzt durch die Hintertür kommt. Mhm. Nämlich, man muss begründen, also erstmal gilt die Pflicht. Und wenn man aus wirtschaftlich oder funktional nicht machbaren Gründen sagt, das geht aber nicht, dann umgeht man quasi diese Pflicht. Also wenn ich jetzt, weiß ich nicht, keine Ahnung, ein riesen Fachwerkgebäude habe, was unter Denkmalschutz steht, was eine Statik hat, wo erstmal das Dach erneuert werden muss und das dem Denkmalschutz irgendwie, also ansonsten eigentlich top in Ordnung ist, aber da irgendwie größere Kosten bedeutet, um diese Solarpflicht einhalten zu können, dann ist es natürlich vielleicht funktional machbar, aber wirtschaftlich eine Katastrophe. So. Und da ist man dann quasi wieder raus aus dieser Pflicht. Oder wenn es halt irgendwie, weiß ich nicht, ein Gebäude ist, wo nur Nordseite ist. Also ist komisch vorzustellen, aber manchmal gibt's das ja, dass man eine Doppelhaushälfte hat, wo auf der einen Seite im Prinzip nur Nordseite und Verschattung und keine Ahnung was ist. Da greift dann wirtschaftlich und funktional vielleicht auch die Statik mit rein. Also das sind so Punkte, die das Ganze dann sozusagen wieder kippen. Aber erstmal gilt umgekehrt im Positiven, dass im Prinzip diese Solarenergie nutzbar sein muss für also für Neubauten und nicht Wohn- beziehungsweise öffentliche Gebäude.
Ich kann mir auch vorstellen, so viele mittelständische Unternehmen, die einfach gerade so überleben zurzeit, die also die Gehälter zahlen können, die ihre laufenden Kosten zahlen können, mehr aber auch nicht, jetzt nicht unbedingt großen Gewinn abwerfen, sondern einfach sich halten. Wenn man jetzt da kommt und sagt, so und jetzt machst du bitte noch eine Solaranlage aufs Dach, die kostet dich 40.000 Euro, viel Spaß damit. Die dann einfach sagen, ja, kann ich mir aber nicht leisten, ich gehe pleite, wenn ich das jetzt investiere, das Geld, ich habe das im Moment einfach nicht. Ich glaube, das kann auch ein Grund sein und zwar ein guter Grund, da würde man der Firma ja das Genick brechen. Langfristig, klar, verdient man immer mit einer Solaranlage, aber kurzfristig sind das erstmal hohe Investitionen und das kann nicht jede Firma stemmen.
Und das ist wahrscheinlich eine Einzelfallprüfung, würde ich einfach mal sagen. Weil
ja, gut, man sieht es ja an der Steuererklärung, wie viel Gewinn hat die Firma und wenn die Firma null Gewinn macht oder vielleicht ein Tausi oder 2.000 Euro im Jahr Gewinn macht, dann reicht das einfach nicht für eine Solaranlage. Ne?
Naja, also ich sag mal so, wenn man noch Gewinn macht, ist ja schon mal alles gut. Also ne, das würde das Finanzamt so sagen. Wenn man aber eine Perspektive hat, die absehbar ist, oder wenn man eben sagt, ich habe das Kreditvolumen einfach gar nicht, also das Limit der Bank reicht nicht aus, weil die Wirtschaftlichkeit da irgendwie ja schlecht ist oder wie auch immer. Also dieses wirtschaftlich und funktionell ist ja meist die Kombination, dass man sagt, okay, ansonsten würde ich es ja sowieso machen. Also wenn ich jetzt sowieso in der Krise bin und dann meine Kosten drücken will langfristig und von Gas und Öl weg muss, kann, soll, dann wäre es ja sogar noch ein Vorteil, wenn ich das in dem Moment auch machen würde. Also der schlimmste Spruch ist ja, an der Krise muss ich auch noch sparen. Nee, eigentlich muss ich da die wirtschaftliche Investition tätigen, die mich wieder nach vorne bringt, um dann quasi, ja, ich sag mal vorsichtig, neu zu starten. Und das kann in einem Energiebereich sein, das kann aber auch ein anderes strategisches Projekt sein, was ich angehe.
Wenn ich eins noch richtig verstanden habe, dann ist es so, dass das vor allem Gebäude, öffentliche und nicht Wohngebäude, über 250 Quadratmetern Nutzfläche betrifft. Also wer weniger hat, den betrifft es jetzt erstmal nicht, wenn ich es richtig verstanden habe.
Also nicht der kleine Handwerker, der irgendwie nur eine Garage irgendwo hat und keine Ahnung, ne, ein bisschen Materiallager hat, der ist da raus. Aber 250 Quadratmeter sind ja schon mal eine Ansage. Da hat man auch meistens die Fläche auf dem Dach.
Genau. Und das Letzte, worüber wir heute noch sprechen wollen, betrifft uns eigentlich gar nicht. Deswegen machen wir das ganz kurz und freuen uns einfach nur. nämlich die CO2-Steuer. Der Benzin und Diesel verteuern sich. Ach, wie schade. Das ist ja aber echt doof, dass ich das verteuere. Also für Fahrzeugflotten, aber auch Privatpersonen rücken verschärfte EU-Emissionsvorgaben sowie angehobene CO2-Kosten stärker in den Fokus. Die im Zuge der Brennstoffemissionshandelsgesetzes eingeführte CO2-Steuer steigt seit 2021 jährlich und im Jahr 2025 lag der Preis bei 55 Euro pro Tonne CO2, was einen Liter Diesel etwa 15,4 Cent verteuerte. Und jetzt wird's noch teurer, soweit ich weiß. 2026 werden nämlich die Emissionszertifikate im nationalen Emissionshandel erstmals versteigert. Das heißt, versteigert heißt, denke ich, mehr oder weniger automatisch teurer, nämlich so im Preiskorridor von 55 bis 65 Euro pro Tonne CO2. Und das verteuert natürlich auch wieder die Spritpreise. Interessiert uns nicht allzu sehr, weil wir kaufen keinen Sprit, wir drei. Aber es interessiert natürlich diejenigen, die das kaufen müssen. Auf der anderen Seite interessiert es uns schon, weil ehrlich gesagt, je teurer das Benzin und das Diesel wird, desto besser, finde ich. Da werde ich mich jetzt sehr unbeliebt machen bei der Verbrennerfraktion. Aber es ist halt einfach so.
Also Jerome, du weißt schon, dass wir noch einen Zweitwagen haben, der noch mit Diesel fährt.
Ja, selber schuld. Denn je teurer das wird,
selber schuld. Ich finde das aber gut, weil das ist ein Argument mehr, dieses Auto jetzt dann auch endlich eben zu ersetzen.
Je teurer der Sprit wird, desto mehr lohnt es sich natürlich, darüber nachzudenken, umzusteigen auf E-Mobilität. Das lohnt sich schon heute. Ja, also das ist heute schon günstiger. Aber das sehen ja viele nicht ein. Aber ja, es wird jetzt den Leuten einfacher gemacht, umzusteigen auf E-Mobilität schlicht und ergreifend. Ne? Macht das, was blöd ist, teurer. Macht das, was gut ist, billiger. Und schon switchen die Leute früher oder später um. Das funktioniert bei Zigaretten, das funktioniert bei Autos, das funktioniert eigentlich immer. Und insofern ist das eigentlich eine gute Entwicklung, dass die CO2-Preise pro Tonne wieder steigen. Man hat ja jetzt auch mitbekommen, dass es einen Shitstorm gab beim ADAC, dass da viele ausgetreten sind. Da habe ich so für mich gedacht, na, da sagt einer die Wahrheit, na, das muss teurer werden. Er hat aber auch gesagt, man muss einen Ausgleich schaffen, na, für die Leute, die das bezahlen müssen. Das hat er auch dazu gesagt. Das wurde dann schön verschwiegen. Da habe ich mir so gedacht, naja, alle reden davon, dass wir weniger CO2 emittieren sollen, aber sobald da irgendwie jemand mehr Geld bezahlen muss, da geht der Shitstorm aber los. Dann ist alles andere völlig egal, Hauptsache ich spare. Und das ist halt ein Denken gerade mal so bis zur Nasenspitze, wenn überhaupt. Und das unterstütze ich nicht. Der Herr Brunell tut das nicht.
Wir haben drei Themen gemacht und nicht vier.
Ich weiß. Und deswegen machen wir nächstes Mal ein Thema mehr, weil wir sind am Ende unserer Sendezeit. Wir müssen auf die 30 Minuten achten, liebe Julia. Und nächstes Mal fassen wir uns einfach ein bisschen kürzer. Oder wenn es sein muss, auch ein bisschen länger. Aber diesmal machen wir den Deckel drauf. Es gibt noch ganz, ganz viele Dinge, die wir besprechen müssen. Aber das machen wir im zweiten Teil nächste Woche. Also schaltet auch da wieder ein, empfehlt uns weiter. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss Jessica, tschüss Julia, bye bye.
Tschüss.